Meine Damen und Herren, verehrte Brüder und Schwestern in unserem Herrn Jesus Christus, das Thema allein aus Glauben soll uns zum Beginn dieser Konferenz beschäftigen. Und ich lese uns dazu ein Wort aus dem Römerbrief, Kapitel 1, Verse 16 und 17. Dort schreibt der Apostel Paulus: Denn ich schäme mich des Evangeliums von Jesus Christus nicht. Denn es ist eine Kraft Gottes, die selig macht alle, die daran glauben. Die Juden zuerst und ebenso die Griechen. Denn darin wird offenbart die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, welche kommt aus Glauben in Glauben. Wie geschrieben steht, der Gerechte wird aus Glauben leben. Diesem Thema allein aus Glauben wenden wir uns einem Gegenstand zu, der unmittelbar mit dem Menschen zu tun hat. Die anderen Sola haben ja mit etwas zu tun, das außerhalb von uns ist. Die Heilige Schrift, Christus, auch die Gnade Gottes und allemal die Ehre Gottes. Jedenfalls sind das nicht die Dinge, die bei uns zu verorten sind. Aber der Glaube ist sehr wohl eine Sache, die bei Menschen zu verorten ist. Während die anderen Dinge mit der Gnade als der Gesinnung Gottes, mit Christus, der vor 2000 Jahren die Versöhnung vollbracht hat, mit der Heiligen Schrift, durch die Gott uns an Christus teilgibt, eben von Dingen spricht, auf die sich der Glaube richtet, so sprechen wir jetzt von dem, was bei Menschen geschieht. Und ich gehe mal davon aus, dass das Ihr Interesse finden wird. Denn Sie werden sich schon fragen, welche praktischen Folgen denn die anderen Dinge, Gnade, Christus, Wort und so weiter, für uns bedeuten. Nun, die Heilige Schrift spricht an dieser Stelle sehr konkret vom Glauben. Der Gerechte lebt, weil er glaubt. Aus diesem Sachverhalt hat auch diesen Sachverhalt hat die Reformation mit Nachdruck hervorgehoben. Dabei erinnern wir uns, dass Luther bei der Übersetzung von Römer 3, Vers 28 dieses allein aus Glauben einfügte. Da heißt es ja, so halten wir nun dafür, dass der Mensch gerecht werde ohne Gesetzeswerke durch den Glauben. Und Luther fügte ein, allein durch den Glauben, obwohl das im Grundtext nicht steht. Luther hat in mehreren Schriften diese Einfügung, dieses allein verteidigt. Nun schauen wir einmal auf den Hintergrund, warum Luther das so betont hat. Und dazu müssen wir zunächst einmal die römisch-katholische Sicht betrachten. Und dazu muss ich ein bisschen ausholen. Was sagt denn die römische Kirche zu diesem Thema? Nun, wenn die römische Kirche den Menschen vor Augen hat, dann betont sie, dass der Mensch ein Geschöpf Gottes ist. Das ist an sich richtig und auch schriftgemäß. Aber sie beurteilt den Menschen in einer grundsätzlich optimistischen Weise. Der Mensch ist wie die gesamte Schöpfung bleibend auf Gott bezogen. Er ist gleichsam auf Gott hin programmiert und daraufhin angelegt, in Beziehung zu Gott zu stehen. Der Kirchenvater Augustin sagte in seinen Bekenntnissen gleich im ersten Kapitel, im ersten Buch: Du hast uns zu dir hin erschaffen, und unser Herz ist unruhig, bis es Ruhe findet in dir. Im Grunde können wir mit diesem Satz die römische Sicht des Menschen zusammenfassen. Der Mensch ist auf Gott hin programmiert. Aber indem er sich von Gott abwendet und den niederen Begierden zuwendet, kommt ein Riss in die Gemeinschaft mit Gott. Und der Mensch handelt dann entgegen seiner Bestimmung. Und deswegen hat der Mensch dann ein unruhiges Herz. Aber dieses auf Gott hin programmiert sein bleibt im Menschen unauslöschlich bestehen. Das Problem bei dieser Sicht ist, dass die menschliche Sünde dann nur darin besteht, dass der Mensch sich von Gott abwendet. Aber an sich ist der Mensch bleibend Gottes gutes Geschöpf. Dass der Mensch infolge des Sündenfalls wesenhaft böse geworden ist, kann Augustin nicht angemessen zur Geltung bringen. Das hat auch einen philosophischen Hintergrund, auf den ich hier nicht eingehen kann. Es bedeutet aber, dass das Böse für ihn nur ein Mangel ist. Etwas, was fehlt. Und das bedeutet umgekehrt, es ist immer noch viel Gutes am Menschen. In diese Richtung dachte dann auch der mittelalterliche Kirchenlehrer Thomas von Aquino, der im Jahre 1274 gestorben ist. Augustin war ja sehr viel früher, er starb 430. Thomas von Aquino sagte, die Gnade, also das, was Gott zur Rettung des Menschen tut, die Gnade hebt die Natur nicht auf, sondern vollendet sie oder vervollkommnet sie. Thomas wollte damit sagen, es gibt zwei Bereiche. Da haben wir zunächst die Natur, das ist die Schöpfung, zu der auch der Mensch gehört. Und dann ist da die Gnade, das, was Gott gewissermaßen in der Schöpfung tut, um sie zu retten. Man kann also im Grunde die ganze Heilsveranstaltung Gottes unter dem Oberbegriff Gnade zusammenfassen. Wenn Gott in seiner Gnade wirkt, dann wird die menschliche Natur nicht aufgebrochen, nicht zur Seite gestellt, sondern vielmehr nimmt Gott das, was die Natur tut, was der Mensch aus seinen natürlichen Kräften vermag, positiv auf und ergänzt es. Ergänzt, was noch fehlt. Wenn also ein Mensch sich Gott zuwendet, wenn er in seinen natürlichen Kräften gute Werke tut, um Gott zu zeigen, dass er es ernst meint, und dann versagt ihm Gott seine Gnade nicht. Also, des Menschen Tat plus Gottes Gnade gleich Heil. So die einfache Rechnung. Des Menschen Tat plus Gottes Gnade gleich Heil. Und dabei spielt der Mensch ganz ohne Frage eine positive Rolle im Heilshandeln Gottes. Und damit sind auch die Weichen in Richtung der römischen Verdienstlehre gestellt. Damit sprechen wir über die römische Verdienstlehre. Die menschlichen Fähigkeiten gehören ja zur geschöpflichen Ausstattung des Menschen. Und so denn die Sicht, die müssen dann einbezogen werden. Das ist ja Schöpfung, Gottes gute Schöpfung. Und wenn der Mensch gerettet werden soll, dann braucht er nur seine natürlichen Kräfte in Gang zu setzen, um dann bei Gott einen Verdienst zu bekommen. Es gab dann im Mittelalter eine Schule, das war die franziskanische Schule, die von einem Mönchsorden vertreten wurde, der von Franz von Assisi gegründet worden war. Diese Franziskaner sagten, dem, der tut, was er aus sich heraus tun kann, dem gibt Gott Gnade. Noch einmal, dem, der tut, was er aus sich heraus tun kann, dem gibt Gott Gnade. Wer es gerne auf Lateinisch hören möchte, Facienti quod in se est, Deus non denegat gratiam. Also, wenn der Mensch aus seinen natürlichen Kräften sich Gott zuwendet, dann erarbeitet er sich, so sagten die Franziskaner, ein Verdienst. Dann verdient er etwas, und zwar ein sogenanntes Billigkeitsverdienst. Denn dann ist es vor Gott billig, dass er dann sagt, okay, wenn der sich nun schon mir zuwendet, dann werde ich ihm die Gnade geben. Wenn er dann die Gnade empfangen hat, wenn er innerlich erneuert ist, wenn er ein neuer Mensch ist, wenn er, ich sag's mal, evangelikal wiedergeboren ist, dann kann er gute Werke tun, echt gute Werke. Und die prämiert Gott, indem er nun ihn als für würdig anerkennt und ihm damit einen bestimmten Lohn zumisst für die Werke, die er Kraft der Gnade getan hat. Mit dieser Verdienstlehre wuchs Martin Luther auf. Franziskanische Verdienstlehre begegnete ihm bei mehreren seiner Lehrer in Erfurt und sie lebte fort in seinem Denken und gerade an diesem Punkt ist Martin Luther gescheitert. Er sah, dass er Gott lieben wollte und sich ihm zuwenden wollte und dann stellte er bei sich fest, aber da ist noch so viel Sündiges, so viel Fleischliches an mir, das mich zu einem verdammungswürdigen Menschen macht. Also wollte Gott mich ansehen, so wie ich bin, dann bin ich doch verloren. Damit stellte er fest, dass Gott Dinge von ihm forderte, die er überhaupt nicht zu leisten vermochte. Und er begann, Gott dafür zu hassen. Wie kann man auch einen Gott lieben, der Dinge von einem verlangt, die man nicht leisten kann? Luther ist angesichts dessen in schwerste Gewissensnöte geraten. Nun teilt die römische Kirche heute diese typisch franziskanische Verdienstlehre heute nicht mehr. Aber sie kehrt dann zu Thomas von Aquino zurück und sagt eben, wenn der Mensch bei Gott Gnade sucht, mithin also, wenn er sich in seine natürlichen Kräften Gott zuwendet, dann so die Lehre, sei dies ja schon ein Werk der vorauslaufenden Gnade oder vorlaufenden Gnade, der Gratia Preveniens. Und bis zu dem heutigen Tag behauptet die römische Kirche, dass der einmal erneuerte Mensch, der nicht nur auf seine natürlichen Kräfte angewiesen ist, sondern in der Kraft der Gnade lebt, also als sakramental erneuerter Mensch da ist, dass er ein Verdienst erwerben kann, dessen er sich bei Gott würdig macht. Und was Gott dann als Lohn gibt, das ist dann nun nicht mehr ein geschuldeter Lohn, sondern eben ein Gnadenlohn. Dann nämlich, wenn Gott einen Menschen belohne, dann prämiere Gott ja nicht eigentlich den Menschen als solchen oder die menschliche Leistung, sondern Gott belohne ja dann eigentlich nur sein eigenes Werk in dem Menschen. Aber auch bei diesem Denken wird nach wie vor die Tätigkeit des Menschen als eine notwendige Bedingung eingefordert. Und hier liegt der entscheidende Punkt. Das Heil des Menschen kommt aus den guten Werken, die der Mensch Kraft der Gnade, Kraft der sakramentalen Gabe tut. Und deshalb spricht die römische Kirche bis auf den heutigen Tag den Menschen auf sein Werk hin an und fordert es ein. Wenn der Mensch dann erkennt, dass seine Taten unvollkommen sind, dass er Gott nicht mit allen Kräften liebt, dann bleibt er in der Betrachtung seiner selbst immer ungewiss, ob er denn auch wirklich genug getan hat. Naja eben, und dann bedarf er der Sakramente, dann bedarf er der Kirche, die ihm sagt, dass die schwachen und unvollkommenen Bemühungen ja doch von der Gnade umfangen sind. Und so stehen dann Gott und Mensch in einer Wechselwirkung, in einer dialektischen Zuordnung zueinander und führt dahin, dass der Mensch immer wieder darauf angewiesen wird, bestimmte gute Werke zu tun. Wir bemerken also, dass dieses Denken dann faktisch in die Richtung einer Werkgerechtigkeit geht, auch wenn man die Werke als Frucht der Gnade ansieht, wenn man also Gnade und Werke vermischt. Nun denkt die römische Theologie auch über den Glauben nach. Sie kann ja die biblischen Aussagen über den Glauben nicht einfach ausblenden. Aber was sagt sie denn über den Glauben? Nun zunächst dies, der Glaube kommt nach römischer Lehre durch die Taufe. Das heißt, er wird sakramental eingegossen, wie man es traditionell sagt. Denn bei der Taufe werden drei geistliche Tugenden, und das heißt drei göttliche Eigenschaften, in das Herz des Menschen oder in die menschliche Seele eingepflanzt, nämlich Glaube, Hoffnung und Liebe. Das heißt also, der Glaube ist dann eine eingegossene Tugend, eine eingebaute, in den Menschen innerlich eingebaute Beschaffenheit, eine göttliche Qualität. Man kann auch sagen, eine innere Haltung, die dem Menschen dadurch zuteil wird. Und diese findet dann ihre Gestalt darin, dass der getaufte Mensch innerlich empfänglich ist, all das zu glauben, was die Kirche ihm zu glauben vorlegt. Mit anderen Worten, dieser Glaube ist zunächst mal wie eine leere Hülse, wie ein leeres Gefäß, wie ein Hohlraum. Ein Wort, das übrigens der Theologe Karl Barth auch gesagt hat, aber eine Anschauung, gegen die Calvin mächtig polemisiert hat, weil er meinte, dass ein solcher leerer Glaube, so ein Hohlraum, eine Bereitschaft, einfach alles aufzunehmen und zu glauben, was einem die Kirche sagt, im Grunde ein Köhlerglaube ist, ein Glaube, der nicht weiß, was er glaubt. Ein solcher Glaube ist im Grunde ein Phantasma. Als ich in Chile war, gab es eine Frau, die vorgab, Marienerscheinungen zu haben. Und das ist ja im katholischen Umfeld immer etwas ganz Tolles, nicht wahr? Wenn da jemand Marienerscheinungen hat, wow, da sind die Leute begeistert. Und da kam sogar das Radio hin und machte ein Interview mit dieser Frau. Was sagte diese Dame? Sie sagte, ich habe viel Glauben. Wörtlich, tengo mucha fe. Ich habe viel Glauben auf Spanisch. Und damit sagte sie, ich habe eine große Offenheit zum Übernatürlichen hin. Ich bin empfänglich für das, was von Gott kommt. Das heißt also, sie signalisierte damit die Bereitschaft, wenn denn von Gott mir irgendwelche Erscheinungen zuteil werden sollen, ich bin dabei, ich bin offen. Das heißt also, wir haben diesen Gedanken des Leerraums, des Hohlraums in diesem Glaubensbegriff doch sehr deutlich dargestellt. Es ist aber immer nur die Gläubigkeit, aber die Bereitschaft und die Bereitschaft, sich mit dem Göttlichen füllen zu lassen. Es ist aber nicht der Glaube, der Gottes Wort hört und versteht und weiß, was er glaubt. Wir wollen hier den Unterschied sehen. Natürlich sagt die katholische Theologie auch, man muss wissen, was man glaubt. Aber die Grundlage dessen ist einfach diese innere Disposition, die durch das Sakrament in den Menschen kommt. Ich bin offen. Der Glaube muss dann nach römischer Lehre begleitet sein durch die Liebe. Die Liebe ist gewissermaßen die Form, in die der Glaube sich dann begibt. Der Glaube muss durch die Liebe tätig werden. Erst in der Liebe wird der Glaube sichtbar. Und damit wird der Mensch erneut an das Werk gewiesen. Denn Liebe heißt nach römischer Übersetzung auf Lateinisch Caritas. Das heißt, der Glaube soll in der Caritas tätig werden. Im Werk der Liebe manifestiere sich eben das göttliche Wesen der Kirche, der Glaube, und zeige darin, dass er wahrer Glaube sei. Und so wird der Katholik seines Glaubens gewiss, indem er Liebeswerke tut. Er sieht erst im Werk, aber nicht in der Verheißung Gottes, dass er im Glauben steht. Der Protestant hingegen versteht den Glauben als eine Haltung, bei der der Mensch ganz auf das Wort Gottes abstellt. Der Glaube, der Katholik hat den Glauben vor allem in Gestalt des Werkes. Und hier sehen wir einen ganz wesentlichen Unterschied in der Blickrichtung zwischen katholisch und protestantisch. Das Problem in der römischen Lehre liegt denn darin, dass sie den Menschen zu optimistisch einschätzt. Sie anerkennt wohl, dass der Mensch auch sündigt, aber er bleibt eben immer Gottes gutes Geschöpf. Sie lehrt dann auch, dass der Mensch von Natur aus fähig ist, sich Gott zuzuwenden. Dagegen aber sagt die Heilige Schrift in Epheser 2, Vers 1, dass der natürliche Mensch tot ist in Übertretungen und Sünden. Und das heißt, er ist nicht halbtot. Er hat nicht noch einen Lebensfunken in sich, sondern er ist richtig tot, mausetot. Als solcher ist er aus dem Sündenfall hervorgegangen. Und das sagt eben auch die Gerichtsandrohung Gottes an Adam in 1. Mose 2, Vers 17, wo es heißt, an dem Tage, an dem du von ihm, also dem Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen, issest, musst du des Todes sterben, wirst du gewiss sterben. Natürlich hat Adam weitergelebt, so wie wir ja auch physikalisch, biologisch weiterleben. Aber wir sind in den Augen Gottes tot. Und das heißt auch tot dahingehend, dass wir uns nicht Gott zuwenden können. Wir sind fleischlich, wie Paulus sagt. Und fleischlich bedeutet, sich im Aufstand gegen Gott zu befinden. Wir erinnern uns, dass der Heidelberger Katechismus unter Frage 5 eben sagt, wenn er eben im Blick auf das Gesetz Gottes fragt, kannst du dies alles vollkömmlich halten? Dann lautet die Antwort, nein, denn ich bin von Natur geneigt, Gott und meinen Nächsten zu hassen. Der natürliche Mensch kann nicht wollen, dass Gott Gott sei. Der Katholizismus schwächt dieses Todesurteil über den Menschen ab. In seinem Denken und Wollen, so sagt man, könne der Mensch durchaus sich noch zu Gott hin bewegen. Und sogar Melanchthon hat dieses behauptet. Der Mensch habe eine Fähigkeit, sich der Gnade zuzuwenden. Lateinisch eine Facultas se applicandi ad gratiam. Jesus macht im Gespräch mit Nikodemus deutlich, dass der Mensch, so wie er ist, nicht ins Reich Gottes kommen kann. Er ist Fleisch und alles, was er von sich aus produzieren kann, ist fleischlich. Und so, wie ein Toter sich nicht selbst auferwecken kann, so kann der Sünder sich nicht in Richtung Gott oder in Richtung der Gerechtigkeit Gottes bewegen. Das heißt dann auch, der Mensch kann zu seinem Heil nichts beitragen. was aus seinen natürlichen Kräften kommt. Und das gilt auch für den frommen Menschen. Der versucht, sich mit seinem religiösen Werk Gott zuzuwenden. Er tut etwas, das den Geboten Gottes entspricht und denkt dabei automatisch in dem Sinne, dass er sich mit seinem Tun ein gutes Gewissen schafft. Er denkt, ich habe doch was Gutes getan, was Gott gefällt. Und dann beglückwünscht er sich für sein Werk. Und ohne zu merken, formuliert er dabei einen Anspruch vor Gott. Doch indem er sich seiner Werke rühmt, sündigt er. Und zwar sündigt er mit dem guten Werk. Er nimmt ein gutes Werk und denkt darauf hin, jetzt habe ich bei Gott einen Stein im Brett. Er formuliert einen Anspruch. Das gilt auch dort, wo ein Mensch versucht, sich mit seiner Entscheidung für Jesus nun ins Heil zu stellen. Eine solche Entscheidung ist dann nicht aus Glauben, sondern aus menschlichem Vermögen. Und wenn der Mensch dann noch meint, er habe damit die Bedingungen geschaffen, aufgrund derer er bei Gott akzeptiert sei, dann hat er nicht verstanden, dass er mit seiner Entscheidung für Jesus überhaupt nichts bei Gott ausrichten kann. Allenfalls betrügt er sich selbst. Damit habe ich die Probleme aufgewiesen und darf nun in einem zweiten Gedankenkreis über den Glauben aus reformatorischer Sicht sprechen. Was ist nun rechter Glaube und wie kommt ein Mensch zum Glauben? Nun, das Erste ist, der Glaube wird mit dem Wort Gottes eins. Der Apostel Paulus sagt in Römer 10, Vers 17, so kommt nun der Glaube aus der Predigt. Das ist ein Grundsatz, den wir zunächst festhalten müssen. Gott schafft bei einem Menschen den Glauben, indem er ihn anredet, durch das biblische Wort, wenn es gelesen, gepredigt, gehört und verstanden wird. Nun begegnet uns das biblische Wort in der Doppelgestalt von Gesetz und Evangelium. Gott verkündet uns das Gesetz mit der Absicht, Sünde aufzudecken. Durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde, sagt Paulus in Römer 3, Vers 20. Und wenn Gott sagt, du sollst nicht stehlen, um ein Beispiel zu nennen, dann wird der im Supermarkt Kaffee gestohlen hat, angesprochen. Und der Betreffende wird sich dann vielleicht herauszureden versuchen, indem er sagt, ja, aber alle tun's doch. Oder es überkam mich halt. Aber damit widerspricht er der Anklage Gottes. Und wer dann noch marxistisch denkt, der wird noch mehr Argumente haben, um Gott in seiner Anklage zu widersprechen. Der wird dann sagen, ja, aber bitte, das sind die Reichen, denen muss man eben was wegnehmen. Ich bin arm und habe von daher ein Recht, etwas aus dem Reichtum der anderen, der Konzerne herauszunehmen. Aber bitte, wer seine Sünde leugnet, der ist sich mit Gott nicht einig. Er widerspricht dem Wort. Aber wenn er zu der Einsicht geführt wird, dass er gegen Gottes Wort gehandelt hat, dann wird er mit dem Wort gleichförmig. Er bekennt seine Sünde. Er gesteht ein, ja, ich habe gesündigt. Der Apostel Johannes sagt, wenn wir sagen, wir haben keine Sünde, so betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. So lesen wir es in 1. Johannes 1 in den Versen 8 und 9. Die Gleichförmigkeit mit dem Wort wird in dem Bekenntnis sichtbar. Bekennen heißt, im Einklang mit dem Wort Gottes zu reden. Das ist ja auch der Sinn der griechischen und lateinischen Begriffe für bekennen. Im Lateinischen heißt das confessio. Und das kommt von dem lateinischen Verb confiteor und heißt, ich bekenne, bedeutet, ich rede in Übereinstimmung mit jemandem. Dieses con, drückt dieses mit, die Übereinstimmung aus. Wer also seine Sünden bekennt, der denkt, wie Gott denkt. Die gegenwärtige protestantische Predigt krankt daran, dass sie Gottes Gesetz nicht mehr zur Geltung bringt. Sie will dem Menschen den Schmerz der Sündenerkenntnis ersparen. Ja, sie redet dem Menschen nach dem Mund, nach dem, wie er denkt, wie er empfindet und sagt, es ist ja eigentlich alles okay mit dir. Hier können wir nicht umhin, wieder neu Gottes Gesetz zu verkündigen, damit Menschen den Willen Gottes verstehen und zur Einsicht in ihre Sünde und ihre Verlorenheit geführt werden. Damit nun aber Glaube zustande kommt, ist es entscheidend, dass Gott den Menschen mit dem Evangelium anspricht. Und dabei ist wichtig, dass Gott nicht fordert, sondern das Evangelium ist Zusage, es ist Verheißung. Noch hier krankt die gegenwärtige protestantische Predigt. Sie spricht gerne den Menschen an bei dem, was er leisten kann, was er erleben kann, was er empfinden kann. Aber das Evangelium spricht von dem Werk Jesu Christi und verbindet damit die Verheißung. Nehmen wir als Beispiel das bekannte Wort aus Johannes 3, Vers 16. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Es geht dabei um den Glauben an Jesus Christus, an die Kraft seiner Tat. Der Christ wird mit Gott eins im Evangelium, indem er erkennt, dass in Christus Heil ist, vertraut er darauf. Jesus ist für meine Sünden gestorben. Er hat die Schuld meiner Sünde gesühnt. Sein Opfer, sein stellvertretendes Sühnopfer reicht vollkommen aus, um mich mit Gott zu versöhnen. Indem der Christ dieses erkennt und darauf vertraut, denkt er, wie Gott denkt. Und das spricht er dann in seinem Bekenntnis aus. Paulus sagt, denn wenn du mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Wenn du mit deinem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist und in deinem Herzen glaubst, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Denn wenn man von Herzen glaubt, so wird man gerecht. Und wenn man mit dem Munde bekennt, so wird man gerettet. Der Apostel Paulus war Jude, er war kein Grieche. Und deswegen schied er den Menschen nicht in Herz und Verstand oder Herz und Mund. Was der Mensch in seinem Herzen glaubt, das kann er mit seinem Mund aussprechen. Und das bekennt er mit seinem Mund. Und so findet der Glaube seine erste Gestalt im Bekenntnis vor Gott. Es ist also nicht nur das Eingeständnis der Sünde, sondern auch und gerade das Vertrauen, dass Jesus der Erretter ist. Martin Luther hat im Jahre 1520 in seiner Schrift von der Freiheit eines Christenmenschen ein Bild gebraucht. Er sprach von dem Eisen im Feuer, etwa dem Hufeisen im Feuer. Vielleicht haben Sie noch so etwas vor Augen, dass man früher die Pferde beschlug, indem man ihnen ein Hufeisen anbrachte, und das Hufeisen musste erst geschmiedet werden, und das geschah eben in der Esse, in der Schmiede, im Feuer, in den Kohlen. Das Eisen liegt im Feuer, und Luther war nun der Meinung, es nimmt dann das Feuer in sich auf. Was ja dann deutlich wird, etwa wenn man das Eisen in einen Heuhaufen wirft, dann geht er in Flammen auf. Und nun war Luther der Meinung, so verbinde sich die Seele mit dem Wort. Wenn sie das Wort hört, dann nimmt sie die Eigenschaften des Wortes auf. Und wenn das menschliche Herz mit dem Wort so eins wird, dann ist das die Weise, in der der Mensch mit Gott eins wird. Also, der Glaube ist nicht eine Tugend im Sinne einer Bereitschaft, irgendetwas zu glauben, sondern der Glaube ist von Anfang an gefüllt durch Gottes Wort. Er weiß, was er glaubt. Nun ist der Glaube das, dass der Mensch sich verlässt auf das Wort, dass er dem Wort vertraut, dass er auf die gegebene Verheißung abstellt. In Römer 4, in den Versen 18 bis 21, wird geschildert, was Abraham tat, was er glaubte. Wir lesen dort, er hat geglaubt auf Hoffnung, wo nichts zu hoffen war, dass er der Vater vieler Völker werde, wie zu ihm gesagt ist, so zahlreich sollen deine Nachkommen sein. Und er wurde nicht schwach im Glauben, als er auf seinen eigenen Leib sah, der schon erstorben war, weil er fast 100-jährig war, und auf den erstorbenen Leib der Sarah. Denn er zweifelte nicht an der Verheißung Gottes durch Unglauben, sondern wurde stark im Glauben und gab Gott die Ehre und wusste aufs Allergewisseste, was Gott verheißt, das kann er auch tun. Wir sehen hier, Glaube ist in erster Linie ein Wissen. Er hat ein klares Wort und weiß, dass es stimmt. Abraham sah, dass er alt war und dass seine Frau Sarah auch längst über die Wechseljahre hinweg war, dass es rein biologisch gesehen nicht mehr möglich war, dass sie in ihrem hohen Alter noch ein Kind bekommen würden. Er wusste das, das stand ihm vor Augen, aber er vertraute nicht darauf, sondern er wusste, wenn Gott etwas verheißt, dann kann er es auch tun. Und dann kann er auch diese biologische Wirklichkeit so ändern, dass es dann eben doch geht, dass sie in ihrem Alter noch ein Kind bekämen. Und bitte sehr, wenn es schon Menschen gibt, auf die man sich verlassen kann, wie viel mehr ist Gott vertrauenswürdig, dass er sein Wort erfüllt, weil er eben auch alle Macht hat, es zu erfüllen. Gestatten Sie mir dieses Bild, dass der Glaube sich auf ein Wort verlässt, noch kurz zu bedenken. Der Glaube verlässt sich. Haben Sie sich schon einmal verlassen? Sind Sie schon einmal von sich selbst weggegangen? Das ist ganz wesentlich. Das ist ein Wesenselement des Glaubens, dass er eben von sich selbst weggeht. Ich könnte jetzt sagen, so, ich werde Sie verlassen und ich muss Sie nachher auch leider verlassen. Aber dann gehe ich weg, gehe ich hinaus, kehre Ihnen den Rücken zu. Und machen Sie das mal mit sich selbst. Kehren Sie sich selbst den Rücken, indem Sie nicht auf das sehen oder nicht auf das vertrauen, was Sie bei sich sehen, sondern gehen Sie zu den Verheißungen Gottes und vertrauen Sie darauf. Gehen Sie weg von sich und vertrauen Sie auf die Zusagen Gottes. Das ist ein ganz großer Unterschied in der Blickrichtung. Man weiß wohl, ja, da ist viel Problematisches, da ist Sünde und Ungerechtigkeit, aber das Evangelium sagt, in Christus bist du gerecht. Dann mögen Sie wirklich von sich selbst weggehen und sich darauf verlassen, ja, in Christus bin ich gerecht. Das Wissen Abrahams war nun nicht ein isolierter intellektueller Akt. Denn es ist so, dass der Mensch in seinem Herzen weiß und denkt. Und der Intellekt ist eine Funktion des menschlichen Herzens. Und das Herz ist eben die Steuerzentrale eines Menschen. Und das Gleiche wird uns in Hebräer 11 vorgestellt. Da wird uns gesagt, was Abraham tat, als er den Berg Moria hinaufging, um Isaak zu opfern. Er hatte das Gebot empfangen: Opfere mir Isaak, deinen Sohn. Ist er, sagen wir mal so, in der Haltung des preußischen Kadavergehorsams den Berg Moria hinaufgegangen? Oder war er im charismatischen Überschwang, als er seinen Sohn zum Opferaltar führte? Keines von beiden. Er ging im Glauben. Und der Hebräerbrief erklärt uns, was er da tat. Er dachte, Gott kann ihn von den Toten auferwecken. Er dachte, Gott kann ihn von den Toten auferwecken. Das war sein Glaube. Er hatte die Verheißung Gottes vor Augen, dass seine Nachkommenschaft in Isaak sein würde und dass er Nachkommen haben würde, so zahlreich wie der Sand am Meer. Und deswegen fütterte Abraham sein Herz oder seine Seele mit dieser Einsicht, Gott kann, er kann ihn von den Toten auferwecken. Und deswegen sagt er dann auch zu seinen Knechten, wenn wir angebetet haben, wollen wir wieder zu euch kommen. So sehen Sie, wie der Glaube sich gestaltet. Abraham ging von der Verheißung Gottes aus und Abrahams Glaube stand klar in seinem Bewusstsein. Das war nicht ein irrationaler innerer Antrieb, nicht etwas Irrationales, sondern der Glaube war gefüllt von der Erkenntnis Gottes. Und im Übrigen war sein Glaube ganz neutestamentlich. Denn er rechnete eben mit der Auferstehung, mit der Auferweckung seines Sohnes. In Hebräer 11, Vers 1 wird der Glaube bestimmt als die Wirklichkeit dessen, was man hofft. Ein Beispiel. Nehmen wir als unsichtbare Wirklichkeit das, was ich mit meiner rechten Faust darstelle. Und wenn ich sie dann auf die linke legt, die darstellen soll, was auf menschlicher Seite passiert, dann sehen wir, wie Glaube und Wort zueinander im Verhältnis stehen. Gott will Heil geben, aber dieses findet seine sichtbare Gestalt, also das, was man sieht, das ist dann der Glaube. Er kommt mit dem Wort, Gott kommt mit dem Wort zu uns und das Wort schafft sich den Glauben. Und der Glaube erfasst diese unsichtbare Wirklichkeit. Sie müssten sich einfach jetzt vorstellen, dass meine rechte Hand unsichtbar wäre. Ja? Es sei denn eben, dass wir an sichtbarer Wirklichkeit das Wort haben. In der Gestalt kommt ja dann das Heil zu uns. Aber das Wort spricht von Dingen, die wir nicht sehen. Und nun nimmt der Glaube dieses Wort auf und kann dann sagen, im Einklang mit dem biblischen Wort, was er glaubt. So erfasst der Glaube diese unsichtbare Wirklichkeit. Und er ist die Gestalt, in der das Heil dann in dieser Welt ist. Und weil Gott keine leeren Versprechungen macht, weil Gott treu ist, weil er die Macht hat, sein Wort zu erfüllen, darum ist der Glaube auch gewiss. Und deswegen mag Luthers Übersetzung auch stimmen, wenn er den Glauben in Hebräer 11, Vers 1 als eine gewisse Zuversicht beschreibt. Der Glaube jedenfalls steht nicht einem Phantasma, einem Mythos oder einer unsicheren Basis gegenüber, sondern er stellt ab auf eine Wirklichkeit, die er zwar nicht sieht, die ihm aber im Wort zugesagt wird. Und es ist die Wirklichkeit Jesu Christi. Die Wirklichkeit dessen, dass Jesus leibhaftig am Kreuz gestorben ist für unsere Sünden, und dass er ebenso leibhaftig auferstanden und dann zum Himmel aufgefahren ist. An diesen Jesus Christus glaubt er, darüber werden wir heute sicher noch mehr hören. Normalerweise baut ein Mensch auf das, was er sieht. Ich gebe zu, auch ich bin sehr versucht, immer wieder auf das zu vertrauen, was ich sehe. Und diese Versuchung begleitet uns auch im Blick auf unser Verhältnis zu Gott. Und so sind wir versucht, nun unser Verhältnis zu Gott zu managen, es in der Hand zu haben. Und dann entscheiden wir uns, dann beten wir, dann spenden wir, dann engagieren wir uns in der Gemeinde und denken dabei, ich muss das tun, denn ich will ja ein guter Christ sein oder ich muss doch ein guter Christ sein, weil ich das alles tue. Aber dann haben wir den Glauben verlassen. Dann bauen wir auf unsere Werke. Der rechte Glaube hat vielmehr die unsichtbare Wirklichkeit Jesu vor Augen und schaut von daher auf das Werk eines anderen, das Werk Jesu. Und das ist gerade das Wunder, das der Heilige Geist bei uns vollbringt, dass wir wegsehen von uns, dass wir uns verlassen und auf Christus bauen. Und dies ist gegen alle Gewohnheit, gegen unsere Natur. Nun hat der Glaube immer Werke. Wir tun ja das, was wir im Herzen haben, was unsere Überzeugungen sind. Wir bringen das dann auch, das spiegelt sich dann auch in unserem Handeln wider. Also, wenn ich an Jesus Christus glaube, ihn erkannt habe, dann liebe ich ihn. Und dann erkenne ich, dass er das Höchste ist, was man besitzen kann. Dann habe ich ihn als meinen Gott. Dann rufe ich ihn an. Dann bete ich zu ihm. Dann danke ich ihm für seine Hilfe. Dann klage ich ihm meine Not. Die Folge ist auch, wenn ich mit Gott eins geworden bin, dass Diebstahl Sünde ist, dann lasse ich den Kaffee entweder im Supermarkt stehen oder ich bezahle ihn ordentlich an der Kasse. Zwar mag ein Mensch dann, wenn er am Kaffeeregal vorbeigeht, um bei diesem Beispiel zu bleiben, die Versuchung verspüren, doch wieder eine Packung Kaffee in seine Manteltasche verschwinden zu lassen. Der Gedanke mag kommen, mit diesem Diebstahl kann ich 3,69 Euro sparen oder gar noch etwas mehr. Aber weil der Christ mit Gottes Wort eins geworden ist, wird er seine Hand nicht zum Diebstahl ausstrecken. Johannes sagt ja, unser Glaube ist der Sieg, der die Welt überwunden hat. Wenn wir also aus Glauben leben, dann werden wir auch im Glauben handeln. So ist also der Glaube die Gestalt, unter der uns Gott sein Heil mitteilt. Paulus sagt ja in Römer 3, 28, dass der Mensch durch Glauben gerechtfertigt wird. Na. Voilà. Dass der Mensch glaubensweise gerechtfertigt wird. Der Glaube ist also nicht nur der Kanal, in dem die Gerechtigkeit zu uns kommt, sondern er ist sogar die Gestalt, die die Gerechtigkeit bei uns findet. Und dieser Glaube wird zur Gerechtigkeit gerechnet. Wie wir schon bei Abraham vorfinden, in 1. Mose 15, Vers 6, worauf Paulus in seinen Briefen mehrfach Bezug nimmt. Man darf also diesen Satz nicht missverstehen, so als wäre der Glaube die Bedingung für die Rechtfertigung. Indem wir mit dem Wort Christi, das ja vom Geist Christi geredet ist, indem wir mit diesem Wort eins werden, empfangen wir Christus selbst. Und so wird uns der Glaube zur Gerechtigkeit gerechnet, weil der Glaube Christus hat. Lassen Sie mich langsam zur Landung ansetzen. Was bedeutet das für uns? Nun, ein jeder von uns sollte sich zunächst vergewissern, ob er im Glauben steht oder eben nicht. Und das bedeutet, dass er sich vergewissert, dass er sein Christsein an die Verheißungen Gottes bindet und nicht an seine Werke. Sie wissen schon, ob Sie sich verlassen auf Gottes Wort oder ob Sie noch bei sich selbst bleiben. Allein aus Glauben, lautet die Maxime der Reformation. Luther hat dies betont, weil er vor Augen hatte, dass der Glaube in der Versuchung steht, andere Dinge, die man sehen oder verfügen kann, neben den Glauben zu stellen. Lassen Sie mich kurz zwei Kategorien nennen, die wir gerne neben den Glauben stellen. Einmal Ethik oder auch Erlebnisse. Nicht, dass die Dinge, dass Ethik und Erlebnisse schlecht wären, im Gegenteil. Der Christ wird in der einen oder anderen Form handeln. Er wird ethisch handeln. Aber seine Handlungen werden entweder Frucht des Glaubens sein oder eben in Konkurrenz zum Glauben stehen. Wir sollten hier den Glauben nicht mit Werken vermischen, sondern klar sehen, dass wenn wir Werke tun, sie dann auch wirklich aus Glauben kommen. Ethik, das waren damals bei Luther vor allem gute Werke und oft sind es auch heute noch Werke. Wer denkt, seine Buße, seine Entscheidung oder seine Spenden oder sein Beten oder seine regelmäßige Teilnahme am Gottesdienst oder seine Mitarbeit in der Gemeinde diene dazu, den Segen Gottes auf sich zu ziehen, der stellt seine Werke neben den Glauben und hat den Glauben allein verlassen. Wenn es in der Heiligungsbewegung hieß vor über 100 Jahren, du bist nun gerettet, nun musst du aber auch gute Werke tun und ein Gott wohlgefälliges Leben führen, dann wurde das Christenleben eben nicht mehr als Leben aus Glauben gefordert und die Werke des Christen nicht mehr als Glaubenswerke erkennbar. Und auf diese Weise humpelten dann viele Christen auf den Krücken ihrer Werke umher und hatten immer noch ein schlechtes Gewissen, weil sie ja nicht alles tun konnten, was sie meinten, Gott schuldig zu sein. Sie ordneten ihre Werke dem Glauben zu, neben den Glauben. Und auch der Pietismus hatte mit dem äußeren Wort nicht genug. Auf dem Hintergrund der antiken Scheidung von Geist und Wort wollte er nicht nur die Zusage der Gerechtigkeit im Wort des Evangeliums haben, sondern eben auch die innere Berührung durch den Heiligen Geist, und daher forderte er die sogenannte Wiedergeburt und verstand sie als die Einerschaffung göttlichen Lebens im Inneren des Menschen. Mit anderen Worten, er hatte das Leben nicht im Glauben an das Wort, sondern er hatte das Leben als eine direkte Operation des Heiligen Geistes am inneren Menschen. Und das bedeutete, dass der Pietismus formal die römische Idee von der katholischen Idee von der Erneuerung des Menschen aufnahm. Das Werk Christi, die Rechtfertigung aus Glauben, die Vergebung der Sünden, war ihm nicht genug. Und ganz im Sinne der Aufklärung wollte er sich dann mit Gottes Hilfe als ein neuer Mensch präsentieren. Ohne Frage, Heiligungsernst und gute Werke standen so auf seinem Programm, aber er verlor die Freiheit des Glaubens, weil er etwas neben den Glauben stellte, die vermeintliche, wesenhafte Neuheit. Und auf dieser Linie liegt denn auch das moderne evangelikale Denken, denn es sucht in aller Regel religiöse Erlebnisse. Das Gefühl, Gott nahe zu sein, Gott erleben zu können, von Gott angenommen zu sein, bei ihm geborgen zu sein, die Erfahrung, dass etwa eine Sache, ein Vorhaben besonders gut klappt, oder eben die charismatische Erfahrung, das Irrationale, das man nicht erklären kann, aber als gutes Gefühl sich manifestiert. Oder die Erfahrung, dass eine Gemeinde explosionsartig wächst. Alle diese Dinge können in unterschiedlichen Zusammenhängen neben den Glauben oder gar in Konkurrenz zum Glauben treten. Und das bedeutet, dass der Mensch einerseits glaubt, aber dem Glauben geistliche Erlebnisse oder religiöse Werke nebenordnet. Und wenn solche Erlebnisse oder Werke eingefordert werden, dann steht eben nicht mehr der Glaube allein im Raum, sondern etwas, was mit dem Glauben nichts mehr zu tun hat. Und das bedeutet Rückfall, Rückfall in strukturell römisches Denken, bei dem man sich an seinen Werken oder Erlebnissen vergewissert, dass man in einer Beziehung zu Gott stehe. Paulus sagt, aus Glauben zum Glauben oder auf Glauben hin, wie wir eingangs gehört haben. Und das bedeutet ganz einfach, ganz aus Glauben. Nicht nur der erste Schritt eines Christen geschieht durch den Glauben, dass er die Vergebung der Sünden, die Rechtfertigung empfängt, sondern auch der zweite Schritt und der dritte und der 53. und der 169. Schritt wird ein solcher des Glaubens sein. Und der Christ lebt im Glauben. Ich habe eingangs gesagt, der Christ lebt, weil er glaubt. Eigentlich sagt Paulus, der aus Glauben Gerechte wird leben. Wir haben das Leben, das ewige Leben, die Wiedergeburt durch den Glauben. Amen.